Und in meiner späteren Laufbahn war ich irgendwann Pharmareferent und bin durch Zufall in eine Firma gekommen, die genau dieses Präparat, was aus quasi meinen Echsen entstanden ist oder entwickelt wurde, vertrieben hat. Und dann hatte ich Ärztefortbildung gemacht und habe theoretisch über die molekularen Wirkstoffmechanismen unseres Präparats gesprochen und habe dann am Ende des Vortrages immer eine meiner Gila-Krustenechsen aus der Box geholt und habe gesagt, so, und hier ist das Präparat. Ja. Hier ist das Präparat in Rohform. Ja. Geil, genau so wollte ich ihn haben. Und es ist alles eingetragen, es ist alles legal. So soll ein Corsa bitte aussehen. Das Projekt war ja abgeschlossen. Was dann passierte, war aber keine Absicht und wirklich tragisch irgendwie. Ich habe das Auto abgeholt am Montags, nachdem die Messe rum war, bin nach Hause gefahren und mitten auf der Autobahn hat sich die Motorhaube geöffnet. Die Haube sah optisch zu aus, war sie aber nicht. Und die Haube hat es hochgedrückt, hat die Frontscheibe zerdrückt, natürlich die ganzen Kotflügel, alles zerdrückt, die ganzen Scharnierarme und so. Und stand dann irgendwie vor meinem Auto und dachte, okay, aber ich stecke das Geld ja nicht nochmal rein. Er war fertig. Meine Vision hat für ein Wochenende gelebt. Ich konnte ihn natürlich aber auch nicht wegwerfen oder hergeben. Also wanderte er zu meinem Opa, der ja auch so autoverrückt war, in die Garage. Ja? Und da stand er dann, glaube ich, 10 Jahre. Wäre das nicht was? Und dann dachte ich, okay, aber ich weiß, dieses Auto hat sicherlich Macken. Ne? Das ist nicht umsonst so ein sagenumwobenes Fahrzeug. Ja? Das kann gar nicht anders sein. Das Ding hat, man könnte liebevoll sagen, Charakter. Aber will ich mir diesen Charakter zumuten? Gerade wenn ich dann auch im Beruf darauf angewiesen bin, auf dieses Auto. Wenn ich irgendwo gebucht bin, dann kann ich dann jetzt sagen, ja, geht nicht. Ja? Auto ist hinüber oder wie auch immer. Und dann habe ich bei mir, Gott sei Dank, im Nachbarort eine Werkstatt, eine freie Werkstatt, die sich aber auf Defender spezialisiert hat. Da bin ich hin und habe mit dem meine Idee durchgesprochen. Und ich weiß noch genau, ich sagte zu ihm, ja, ich habe da so ein 130er Pickup im Auge, Defender, ob das mir nicht alles zu laut rappelt, wenn ich mit dem rumfahre. Und da hat er mich angeguckt, hat gegrinst und hat gesagt, alles, was an einem Defender rappelt, ist gut, weil dann ist es noch nicht abgefallen.
Moin, grüß Gott, grüezi und hallo, liebe Naturfotografen, Reptilienfans und Offroad-Träumer. Ich begrüße euch zur 67. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leute. Ich bin's wieder, euer Rainer Schuler alias die Landratte. Heute habe ich einen Gast dabei, der einen der unglaublichsten Lebensläufe mitbringt, die dieses Mikrofon je erlebt hat. Daniel Spohn aus dem Saarland ist gelernter Biologe, der seine Doktorarbeit mittendrin an den Nagel gehängt hat, anschließend 9 Jahre lang als Pharmareferent durch die Republik gefahren ist und seit 2020 als Naturfotograf, Fotoreiseleiter, Multivisionsvortragender und Festivalveranstalter selbstständig gemacht hat. Und inzwischen fährt er natürlich einen schwarzen Defender TD4, den er sich ohne ausgiebige Probefahrt gekauft hat, logisch. Was Jurassic Park mit seiner Berufswahl als Biologe zu tun hat, warum ihn seine Liebe zu mexikanischen Krustenechsen überraschenderweise einen gut dotierten Job verschafft hat und weshalb seine Faszination zum Defender auch nicht durch einen zerbröselten Turbolader gemindert wurde, das erzählt uns Daniel gleich selbst. Also Leute, holt euch schnell ein kühles Carlsberg aus dem Kühlschrank, macht es euch am Lagerfeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn das Urpilz aus dem Saarland ist genau so ehrlich und manchmal aufschäumend und doch bodenständig wie unser heutiger Gast. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 67. Folge und dem Saarländer mit den Echsen, dem Defender und der Kamera, Daniel Spohn.
Ja, hallo, liebe Lenny und Leute-Fans. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute habe ich mir den Biologen und Fotografen Daniel Spohn ins Studio gehört. Hallo Daniel.
Ja, hi Rainer.
Auch der Daniel hat sich bei mir gemeldet. Ich finde das immer am besten, sage ich mal so, wenn ich keinen überreden muss, bei mir mal zu Gast zu sein. Also Leute, hier schon gleich der Aufruf. Wenn ihr glaubt, ihr seid hier die Richtigen für meinen Podcast, und das merkt ihr, wenn ihr hier den einen oder anderen schon gehört habt, dass ihr hier reinpasst, meldet euch wieder bei mir, damit ich euch dann hier zu Wort kommen lasse. Also Daniel, wir fangen mit dir an heute. Heute bist du dran. Heute bist du hier die zentrale Figur. Fangen wir immer wieder mit dem Beginn auch deines Lebens so ein bisschen an. Wo bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Und vielleicht in welche Richtung ist dann so deine berufliche Orientierung gestartet?
Sehr gerne. Ja, ich bin im Saarland geboren und aufgewachsen, habe das Saarland bisher nur auf Reisen verlassen. Das zwar immer wieder, aber ich bin einfach Saarländer. Ich glaube, manchmal hört man es vielleicht auch noch, aber ich gebe mein Bestes, dass auch jeder Nicht-Saarländer hier mitkommt. Mhm. Ja, ich bin im Grunde eigentlich Biologe. Ich habe Biologie studiert und auch durchgezogen, eine Doktorarbeit irgendwie angefangen und dann so langsam zeichnete sich ab, dass das nicht unbedingt das ist, wie ich mir das vorgestellt hatte, ja, als ich mich am Anfang dazu entschieden hatte, dass das ein Studium ist, was ich wusste oder mir zutraue, das bis zum Ende durchzuziehen. Da kam am Anfang auch schon dann so Einwände, ach, Biologen, was willst du nachher machen? Taxi fahren, ne?
Was hast du denn dabei gedacht? Also, du musst ja da eine Vorstellung selber gehabt haben.
Ja, also ich muss sagen, klar, es gibt immer die Leute, die sagen, ach, Biologie in der Schule furchtbar. Ja, ich war froh, als das rum war mit Biologie als Fach und jetzt studiert er das noch. Ich konnte nie verstehen, wie einen Biologie nicht interessieren kann. Denn Biologie sind wir alle, ja, unsere ganze Umwelt, unsere Natur, alles und wie diese Zusammenhänge, wie wir selbst funktionieren, das, also wenn einen das nicht interessiert, das verstehe ich gar nicht, ja, wie das nicht sein kann. Und das hat mich so zutiefst angetrieben. Was dann so das i-Tüpfelchen war oder der Tropfen, der dann wirklich das Fass zum Überlaufen brachte und die Entscheidung festigte, war, und hört sich vielleicht blöd an, aber war Jurassic Park. Als der erste Jurassic Park ins Kino kam, ich glaube, ich durfte ihn offiziell noch gar nicht sehen, aber bin trotzdem reingekommen.
Ja.
Und da ging das ja los. So, ne? Da kurz vorher wurde Schaf Dolly geklont und ne? Man hatte langsam so die Gentechnik entschlüsselt und dieser allererste Jurassic Park, natürlich ist es ein Film, ja, aber er geht relativ gut mit der Biologie dahinter. Und ich dachte mir so, ich habe dazu geguckt und dachte, das ist ja der Wahnsinn. Also ich war natürlich nicht so vermessen und dachte, ich will einen Dino-Park gründen und studiere Biologie, um irgendwie einen Tyrannosaurus zu erschaffen. Aber allein dieses tiefgehende molekulare Verständnis, wie das Leben funktioniert, fand ich unglaublich spannend. Und dachte, krass, das will ich machen. Und dann habe ich halt so rumgeguckt und dann war es zufälligerweise eben auch im Saarland, weil der Saarländer verlässt sein Land ungern. Ja, war es im Saarland. In der Hauptstadt gab es Biologie als Studiengang mit Schwerpunkt nachher Molekularbiologie. Mhm, und da dachte ich, okay, da bin ich dabei. Ja.
Okay,
da bin ich dabei. Und
also aber ohne konkreten Vorstellung, was man danach damit wirklich macht, außer Dinosaurier.
Ja, gut, das Dinosaurier-Thema, ne, das habe ich eben dann abgehakt. Ich bin bei den kleinen Dinosauriern schon lange hängen geblieben, nämlich Reptilien. Also Reptilien faszinieren mich schon immer. Ich halte und züchte auch Reptilien schon seit meiner Jugend irgendwie. Und das ist halt so das Bindeglied, ne? Ich hatte ein ganzes Zimmer voller verschiedener Geckos und Echsen und Warane und was auch immer und habe die eben auch irgendwie mit einem biologischen Anspruch versucht, so bestmöglich ihr Leben in der Freiheit nachzustellen, um sie dann eben auch zur Reproduktion zu bekommen. Natürlich, ne, man kann als Privatmann da keine Arche aufbauen, aber trotzdem zählt für mich zu einem Verständnis, wie eine Art funktioniert, welche Lebensraumansprüche, welche Trigger eine Art hat, auch dazu, dass ich den kompletten Lebenszyklus, und da zählt eben auch die Reproduktion, das Ausbrüten der Eier, die Aufzucht der Jungtiere, bis diese wieder geschlechtsreif sind. Das, wenn du das hinbekommst in Gefangenschaft, dann kannst du irgendwann mal sagen, okay, ich verstehe, welche Bedürfnisse diese Art hat. Und meistens war es bei mir so, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, wenn das dann einmal geknackt war, dann musste ich zu einer nächsten Art, ja, weil diese Art hast du verstanden, ne? Das Projekt ist abgeschlossen und dann kam ich irgendwie zu einer neuen, ne? Und das war das, was mich natürlich tiefer in der Biologie eben auch hielt. Wäre gerne so ein reisender Biologe geworden, der verschiedene Reptilien erforscht, neue Arten entdeckt. Ich war auch dann immer relativ früh in Madagaskar, um dort zu gucken, ne? Ist natürlich der Wahnsinn, aber diese Stellen sind äußerst rar und da sieben sich die Universitäten, die von vornherein auf solche Studiengänge, Herpetologie heißt das dann, also Zoologie mit Unterfach Reptilien, Amphibien, Kriechtiere ist dann die Herpetologie. Da gibt es zwei Universitäten in ganz Deutschland, die haben ihre eigenen Leute. Ja, da kannst du nicht als Externer sagen, hier, ich hätte auch gern mal Interesse dran. Das wäre wie ein Sechser am Lotto gewesen. Und da dachte ich mir, nee, komm, da kannst du nicht drauf spekulieren. Ein bisschen die Vernunft einfließen lassen. Mach etwas mit Molekularbiologie. Da kannst du immer noch Richtung Pharmabranche, ja. Medizinentwicklung. Es ging um, wie können menschliche Zellen Signale von außen verarbeiten und intern übersetzen. Ne? Das sind alles so, hört sich immer sehr nerdig an, aber letzten Endes reagieren wir auf zellulärer Ebene auf unsere Umwelt Und warum reagiert die Zelle so oder so? Und das hat immer etwas mit Genen zu tun, die dann abgelesen und, werden und neue Proteine produzieren. Und, will ich gar nicht so tief ins Detail gehen, ne? Aber diese Kommunikation zwischen Zellen und ihrer Umwelt ist natürlich auch die Basis für Kommunikation in einem lebenden Organismus. Ist auch die Schnittstelle, wo Erkrankungen wie Krebserkrankungen, Tumore entstehen, weil da eine Misskommunikation stattfindet. Zellen sich nicht mehr als Gemeinschaft aufführen, sondern egoistisch werden und sagen, ist mir egal, ich wachse jetzt hier so groß, wie ich will. Ja? Es ist halt ein feines Gefüge, was immer abgestimmt sein muss. Und da ging ich dann immer in die Pharmakologie, Toxikologie, Gifttiere haben mich schon immer gereizt. Und da ist halt der Weg zur Anwendung nicht weit.
Da gehen wir gleich noch weiter schön drauf ein. Aber mich würde jetzt nochmal interessieren, wenn du sagst, du hast Reptilien, was hast du denn jetzt aktuell gehabt? Hast du dann wahrscheinlich schon sehr vieles. Was ist denn jetzt so dein Favorite gerade?
Ja, ich hab wie schon von Schlangen über Großechsen, kleinere Echsen, Geckos, alles Mögliche gehabt. Ich habe das jetzt in den letzten Jahren massiv zurückgefahren. Weil ich eben seit dem 01.01.2020 auch selbstständig bin, eine hohe Reisetätigkeit habe. Natürlich kein anderes Tier verkraftet Reisen so sehr wie die meisten Reptilien. Einige davon halten ja auch eine Winterruhe oder eine Trockenruhe oder wie auch immer. Aber ich habe einfach gesagt, okay, ich kann einem großen Bestand nicht mehr gerecht werden. Habe das jetzt runtergedampft auf einige so mexikanische, nordamerikanische Echsenarten, die, wenn ich das möchte, so 5 Monate in Ruhephase sind und sich dann wirklich auch verstecken und schlafen. Recht genügsame Wüstentiere. Eine Wüste, ne? Jeder, der schon mal eine Wüste gezeltet hat oder dort unterwegs war, du hast tagsüber brutale Hitze, aber nachts wird es super kalt. Das heißt, alle Tiere, die dort leben, müssen mit einer sehr großen Temperaturamplitude klarkommen. Und das macht es natürlich auch härter für die Haltung. Wenn ich im Regenwald bin, wo immer tags und nachts vielleicht nur 1-2 Grad Temperaturdifferenzen und das über das ganze Jahr, wenn ich das nicht genau hinbekomme in der Haltung, dann habe ich ganz schnell erkrankte Tiere. Und deswegen sind Wüstenarten sehr hart im Nehmen, sage ich mal, und sind dann eher prädestiniert, wenn man vielleicht auch mal weniger Zeit hat. Und deswegen habe ich jetzt nur so ein paar. Gila-Krustenechsen. Das ist eine von 2 giftigen Reptilien giftige Echsen, die es so gibt. Warane sind theoretisch auch giftig, aber nicht so mit so wirklich ausgeprägten Giftdrüsen. Und die faszinieren mich einfach, weil das so Lebensspezialisten sind, dann noch einen interessanten Giftcocktail im Speichel haben, aus dem dann interessanterweise auch ein Medikament entwickelt wurde gegen Diabetes. Und in meiner späteren Laufbahn war ich irgendwann Pharmareferent und bin durch Zufall in eine Firma gekommen, die genau dieses Präparat, was aus quasi meinen Echsen entstanden ist oder entwickelt wurde, vertrieben hat. Und dann hatte ich Ärztefortbildung gemacht und habe theoretisch über die molekularen Wirkstoffmechanismen unseres Präparats gesprochen und habe dann am Ende des Vortrages immer eine meiner Gila-Krustenechsen aus der Box geholt und habe gesagt, so, und hier ist das Präparat. Ja, hier ist das Präparat in Rohform. Ja. Und das fand ich eben auch das Spannende. Oft wird so gesagt, ja, die Pharmabranche oder wie auch immer, die entwickeln da irgendwelche Sachen. Und ne, wenn wir Menschen so schlau wären, wäre es ja gut oder schlecht, muss jeder für sich selbst wissen. Aber die meisten Medikamente sind ja als Vorläufer in der Natur schon da. Ja? Und diese Art wurde gerade so nicht ausgerottet und man hat dann in ihrem Speichel eine Komponente gefunden, die für eine der Zivilisationskrankheiten überhaupt, nämlich Diabetes, einen ganz neuen Wirkansatz hat. Da wäre man als Mensch niemals drauf gekommen, so einen Wirkstoff zu designen. Ja? Das ist eher gucken, was macht die Natur eh schon, wie macht sie das auf molekularer Ebene und können wir vielleicht dann schädliche Eigenschaften irgendwie ausblenden, ja, modifizieren, dass das nicht mehr passiert. Die meisten Tiergifte sind Cocktails aus ganz verschiedenen Bestandteilen. Dieser Cocktail macht es giftig, aber eine Einzelsubstanz zu isolieren, kann eine sehr, sehr spezifische Wirkung haben und so ist es eben bei diesen Echsen auch. Und deswegen dreht sich viel um diese Tiere bei mir.
Und gibt es dann irgendwo Farmen, wo ganz, ganz viele sind und praktisch wie Serum dann da irgendwie abzumelken, sag ich mal so laienhaft?
Ich sag mal, bei Giftschlangen gab es das ja schon in der Vergangenheit, auch viel in Deutschland, waren immer so ein paar Arten, die medizinisch relevant waren. Diese Echsen lassen sich schwieriger melken als jetzt so Vipern oder sowas, aber das gab es schon. Ich sag mal, das Problem am Ende des Tages oder das Problem oder das Glück für die Tiere irgendwo auch ist, dass diese Gifte, nicht alle Tiergifte sind es, aber viele Gifte sind quasi auch genetisch kodiert. Das heißt, für dieses Gift, was ein Protein ist, gibt es ein Gen. Und wenn ich dieses Gen identifiziert und isoliert habe, dann kann ich dieses Gen in Bakterien geben und diese Bakterien zwingen mir, dieses Giftprotein zu produzieren. Und ab diesem Zeitpunkt quasi Gentransfer in Bakterien, das haben wir, also im Labor ist das alltäglich, ab diesem Zeitpunkt kannst du Proteine quasi im Labor in Bakterienkultur erzeugen und zwar so, wie du sie möchtest. Und wenn du den genetischen Code hast, kannst du sie eben auch modifizieren. Und ab diesem Zeitpunkt brauchst du das Tier quasi nicht mehr. Das Coole fand ich, dass die Firma, die die Ursprungsstudien, die Phase 1-Studien und so gemacht hat, gesagt hat, okay, theoretisch brauchen wir die Tiere nicht mehr, aber wir haben denen so viel zu verdanken. Wir investieren einen Teil unseres Umsatzes in Artenschutz- und Naturschutzprojekte im Lebensraum dieser Tiere. Aha. Und das ist eben gerade so, USA, Grenze zu Mexiko, da wird natürlich auch immer mehr gebaut, Wasser wird knapp, Grundwasserspiegel sinkt ab und dort haben die quasi Schutzgebiete und finanzieren weiterhin den Schutz dieser Tiere, denn in diesem Cocktail ist vermutlich noch viel, viel mehr Relevantes und Interessantes, was uns irgendwie in den Arsch retten kann. Ja,
ah, interessant, cool. Ja, also dann hast du ja wirklich deine Passion gefunden letztendlich. Und das dann auch, das war dann mehr oder weniger Zufall, dass du dich für diese Echsen schon interessiert hattest? Oder war da schon klar, dass da auch diese Medikamente Chance, also mit der Idee, also dass man schon gefunden hatte, dass dieses Medikament oder dieses Serum, wie auch immer, für Medikamente gut ist?
Nee, das war wirklich Zufall. Also, das ist eine Echsenart, die war vielleicht früher mal so ein bisschen der heilige Gral der Terroristik-Szene, ja. Da muss man sich hocharbeiten irgendwie, ne? Also, ich hatte jetzt auch nie so Geld, dass ich sage, ach, ich kaufe mir, was ich will, ne? Sondern eigentlich ist das ein Hobby, in dem man mit leicht zu halten und leichter zu züchtenden Arten beginnt, dann irgendwann das so ein bisschen mehr versteht. Man kann die Jungtiere ja auch verkaufen, du kannst ja nicht alles halten, ne? An verantwortungsvolle Halter gibst du Tiere ab. So ist das wirklich ein Hobby, in dem man auch etwas Geld generieren kann, wobei im Grunde die Haltung ist aufwendig, du hast hohe Stromkosten, Futterkosten, also es bleibt eigentlich nichts bei hängen. Aber du kannst dann sagen, okay, mein Nachzuchtengeld lege ich auf die Seite und erfülle mir dann nach und nach so meine Traumarten, ja, die ich niemals von meinem Gehalt einfach kaufen würde. Das Hobby muss ich selbst tragen. Ich kann mir nur die Tiere erlauben, wenn ich gut bin und aus diesem Hobby quasi das Geld bekomme. Das war gerade am Anfang natürlich essentiell, ja, als Student, ne? Da war ja nichts, ne? Und ich habe immer in jeder Freiminute gejobbt und das Problem war damals noch, dass ich neben den Reptilien eben auch so ein bisschen Autofanatiker war und in jeder Freiminute irgendwie gearbeitet habe, um eine Vision meines ersten Autos so umzusetzen, wie ich das gern hätte und parallel eben die Terroristik auch noch. Also langweilig war es nie, aber Geld war auch nie da.
Okay. Und wenn du jetzt auf eine längere Reise gehen willst, dann planst du das und bringst sie praktisch in Winterschlaf oder wie?
Ja, gut, wenn ich jetzt im Sommer weg will, dann geht das nicht. Aber ich habe halt einen Freundeskreis, die alle so verrückt sind, was Reptilien angeht. Und wir helfen uns dann gegenseitig aus. Ne? Wenn der eine in Urlaub ist, dann mache ich die Vertretung und kümmere mich um die Tiere. Und so ist es bei mir im umgekehrten Fall eben auch. Also, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, 2 Wochen, 3 Wochen weg bin, ist das gar kein Thema. Es gibt ja auch in der Natur mal Schlechtwetterphasen, wo Tiere dann auch in ihrem Versteck bleiben. Ja? Und das ist bei einem wechselwarmen Tier, was ja keinen hohen Stoffwechsel hat, ist das völlig easy. Ich drehe den quasi die Heizung ab, fütter sie vorher nicht mehr, so eine Woche vorher, und dann sind die in so einem Ruhemodus. Das ist wie wenn mal, keine Ahnung, mal eine Woche richtig beschissenes Wetter wäre. Dann kommt die Sonne nochmal raus, dann werden die nochmal aktiv, dann wollen die auch fressen und dann ist nochmal alles gut. Also das ist relativ entspannt. Das ginge zum Beispiel, was ich früher auch hatte, madagassische Chamäleons, geht das gar nicht. Weil ein Chamäleon im Grunde, ein regenwaldbewohntes Chamäleon, man ist immer so versucht, das dann so aus dem menschlichen Blickwinkel zu betrachten, aber man könnte jetzt sagen, das ist so dumm, dass es neben einem gefüllten Wassernapf verdurstet. Warum? Es musste nie lernen, stehendes Wasser zu trinken, weil es jeden Tag regnet. Es muss nur das Maul aufmachen und dann hat es sein Wasser. Einige Kamelenarten, die sitzen wirklich neben einem Wassertrog und verdursten, ertrinken. Ich habe ertrinken gesagt, glaube ich. Ne? Ich
meinte natürlich
verdursten. Genau, verdursten, weil die stehendes Wasser nicht als Wasser erkennen. Ja? Und das sind dann so die Eigenheiten, die man kennen muss. Und dabei relativ klar für meinen Chamäleons muss ich mich als erstes trennen, weil das so pflegeaufwendig ist. Klar, man könnte Beregnungsanlage, Automatisierung und so, aber letzten Endes ist es so schon besser.
Klasse, interessant, also wirklich hochinteressant sogar. Okay, so und jetzt als, dann hast du gesagt, nach dem Biologiestudium, wie bist du dann eingestiegen? Gleich in die Pharma oder?
Ja, das Problem ist ja, wenn du an der Uni bist und gerade in so einem naturwissenschaftlichen Studiengang, dann ist dein Weg eigentlich vorgezeichnet, weil es ist nicht vorgesehen, dass du auf einer Stufe stehen bleibst. Du kannst eigentlich kein Diplombiologe bleiben. Du bist als Diplombiologe an deiner Doktorarbeit. Und wenn du dann die Doktorarbeit hast und Postdoc wärst, dann arbeitest du an deiner Juniorprofessur. Dann wirst du Professor. Es geht immer weiter. Und natürlich ist das ja wie eine Pyramide. Das sind ja immer weniger Plätze. Denn wenn vielleicht so ein Institut jedes Jahr 10 Diplomanden hat, werden daraus vielleicht 5 Doktoranden und die bleiben 3-4 Jahre und blockieren diese Stelle. Und aus diesen wird vielleicht ein Professor, der Jahrzehnte bleibt, wenn es gut läuft. Ja. Das heißt, da reinzukommen. Und vor allem das Hauptproblem war für mich irgendwann immer, du hast immer Zeitverträge. Und zwar meistens 1-2 Jahre, weil deine Stelle hängt unmittelbar an Fördergeldern. Die wenigsten Universitäten können diese Stellen selbst finanzieren. Es hängt immer an Fördergeldern. Und wenn einmal ein Förderantrag nicht durchgeht, und so war es bei mir auch, ich war mitten in der Doktorarbeit, Förderantrag ging nicht durch, es hieß, ja, du kannst hier gerne weiterforschen, aber wir können dich nicht mehr bezahlen. Und da war halt das Thema, ja, und wie soll ich leben ohne Geld, ja? Weil, ich sag mal, gerade wenn man im Labor mit lebenden Zellen arbeitet, lebende Zellen kennen auch kein Wochenende. Die kennen auch keinen 8-Stunden-Job. Lebende Zellen müssen gefüttert werden, ja, mit Nährlösungen und so. Das heißt, du warst im Grunde, alle 8 Stunden musstest du ins Labor. Immer. Und wenn es nur, um einmal kurz zu füttern, wenn deine Zellkultur stirbt, dann sind Wochen an Arbeit weg. Ja? Natürlich hat man sich da mal ausgeholfen und gesagt, ey, kannst du mal meine Zellen versorgen? Nächstes Wochenende komme ich und mach die. Ja? Aber das war so arbeitsintensiv und dann dachte ich, und dann hänge ich hier auf dem Zeitvertrag rum? Nee, das geht nicht. Ja? Und dann habe ich auch gesehen an meinem Postdoc, an meinen Vorgesetzten, denen ging es dann ähnlich. Und dann dachte ich, wie will ich jemals einen Kredit bekommen für Eigentum zu erwerben, wie auch immer. Das ist kein Modell, was ich möchte. Und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich Biologie studiert und jetzt gehe ich doch Taxi fahren. Ja.
Ich habe noch eine Zwischenfrage. ich habe neulich, also am letzten Wochenende war ich auf so einem Zukunftskongress.
Ja.
Und da hat man unter anderem natürlich ganz viele technologische Robotik und so ein Kram alles, ne, ChatGPTs Zeug da erzählt, aber unter anderem auch, wie man Fleisch züchtet. Ja, also gegenüber diesen Veggie-Produkten, Fleischersatz, dass man wirklich, da hat auch jemand gesagt, ja, du musst sie füttern, die Zellen, da wächst ja das Steak im wahrsten Sinne des Wortes, Muskelfleisch, wie auch immer, wächst da praktisch einfach in der Petrischale oder sonst wo. Und auch da musst du sie füttern und du musst auch, das auch jede einzelne Zelle hat ja einen Stoffwechsel.
Ja.
Dass und die Stoffwechselprodukte
müssen ja auch weg.
Sud, das muss auch dauernd ausgewechselt werden. Ist das so?
Klar, ja, unser Körper hat ja Ausscheidungsorgane, ja, der kümmert sich selbst drum. Aber so eine Zelle, die braucht Nährstoffe und die Stoffwechselendprodukte müssen auch abtransportiert werden, weil die in höherer Konzentration giftig sind. Und was in solchen Zellkulturen eigentlich noch immer das Entscheidende ist, du musst ja in einer Art Reinraum arbeiten. Wenn die irgendwie mit einem Krankheitserreger infiziert werden, einem Bakterium, wie auch immer, das auch von dieser Nährlösung lebt, dann hast du deine Kultur verseucht. Das heißt, du musst immer mit einem Antibiotikum in irgendeiner Art arbeiten, denn diese Nährlösung ist ja hochattraktiv für alle möglichen Bakterien.
Verstehe.
Und das war immer so Worst Case. Du hast deine Zellkultur für verschiedene Versuche vorbereitet, behandelt, wolltest dann deine Versuchsreihe starten, um dann nachher auch die Ergebnisse zu bekommen. Und mitten in diesem Prozess, im Idealfall der vorletzte Schritt, hattest du eine Nährlösungsinfektion drin und konntest alles wegwerfen. Weil dann ist die Gefahr groß, dass du eigentlich das Ergebnis der Bakterien misst und nicht mehr von deinen Zellen. Abgesehen davon, dass wenn die Bakterien vermehren sich ja viel schneller, die Zellen gehen zugrunde, kannst du alles wegwerfen und von vorne anfangen. Und
diese Zukunft? Siehst du das? Kannst du dir was darunter vorstellen? Dass sowas wirklich kommt? Also im großen Stile natürlich? Rügenwalder-mäßig?
Ja, es gibt ja schon auch Restaurants, wo man dieses Fleisch essen kann. Es ist halt noch viel, viel zu teuer. Und wenn, solange Menschen das machen müssen, wird es auch so bleiben. Natürlich Robotik, großes Thema. Die können präziser arbeiten, die können auch steriler arbeiten. Aber da bin ich ehrlicherweise nicht so weit im Thema, ob das relevant wird, dass ich so ein Steak aus der Petrischale, dann theoretisch geht's. Das Problem ist, Fleisch ist ja nicht nur eine Zelle. Ne? Muskelgewebe, was ja Fleisch letzten Endes ist, sind ganz verschiedene Zellen. Und die müssen sich ja auch so arrangieren im Raum, dass da auch von der Textur und von der Haptik ein Stück Fleisch entsteht. Weil wir wollen ja keine Fleischbrühe, sondern es soll ja schon ein knackiges Steak sein. Und dass es eben nicht eine Zelle vermehre ich und gut ist, sondern ich muss ja wirklich man kann mittlerweile ja sogar Organe im Labor züchten, ja. Wird schon immer weitergehen, aber ob da jetzt unbedingt der Ernährungssektor das Haupte ist, wo man diese Ressourcen drauf konzentrieren sollte, weiß ich nicht, weil wir haben so viele Krankheiten durch unseren Lebensstil, durch zivilisatorische Krankheiten. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch wichtigere Sachen wie Fleisch in der Petrischale zu erzeugen.
Erbsen und Sojabohnen als Grundsubstanz.
Zum Beispiel, ja.
Okay, super. Richtig klasse. Interessant. Und das, gut, dann bist du ja eingestiegen. Also da waren wir ja, dass das Doktorandentum dann zu Ende ging. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, ich habe dann erstmal geguckt, dass ich vielleicht doch irgendwo in der freien Wirtschaft in ein Labor komme. Ja. Das war aber schwierig und ich habe dann irgendwann eigentlich so eine Notbewerbung geschrieben. Ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, die Bewerbung auf Deutsch zu übersetzen. Ich habe sie einfach Englisch gelassen und habe einfach mal einer Pharmafirma so eine Bewerbung hingeschickt. Und ich wurde sofort eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und dann hieß es, warum haben Sie das in Englisch gemacht? Und ich konnte ja nicht sagen, ja, weil ich faul war und eigentlich eh nicht hierhin will, ja. Sondern ich habe gesagt, ganz ehrlich, in einem Unternehmen, das eine englische Bewerbung nicht versteht, möchte ich nicht arbeiten.
Hey.
Da sagten die, oh, krass, ja, ja, wir sind international, so sind wir drauf. Und dann war irgendwann...
Wobei Bill Gates lieber mit faulen, also damals, ne, lieber mit faulen Leuten arbeitet, weil die suchen nach Lösungen, die schnell und praktikabel sind.
Ja. Ja, und dann, dann war eigentlich das Interessante, warum ich dann diesen Job bekommen habe, war, es geht ja im Pharma-Außendienst, es ist ja kein direkter Vertrieb, die Ärzte können bei mir nichts kaufen. Im Grunde berate ich sie, welche Medikamente bei welcher Indikation sinnvoll sind, wo auch die Kontraindikationen sind, weil die Ärzte haben keine Zeit, so tief in Studien reinzugehen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Pharmareferenten. Es ist kein klassischer Verkäufer, auch wenn da immer so Geschmäckle dabei ist, aber ich sag mal, die goldene Zeit der Pharmareferenten, die habe ich nicht mehr erlebt. Die ist lange, lange vorbei mit Urlaubsreisen nach Ibiza, mit allen Ärzten und vollem Programm. Das gibt es schon lange nicht mehr. Ja?
Ja, okay.
Ich kam in jede Branche immer erst, wo die Alten dann sagten, ach, die goldenen Zeiten sind vorbei. Wärst du mal vor 20, 30 Jahren hier, da hättest du was erlebt. Ja? Das war immer so, egal wo ich nachher auch noch hinkam. Und letzten Endes brauchst du aber ja einen guten Draht zu Ärzten, Kundenbindung, ja, die müssen dir auch vertrauen. Und letzten Endes haben die dann gesagt, ja, haben Sie schon mal sowas verkauft oder langfristige Kundenkontakte? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich züchte Reptilien. Aha. Was machen Sie mit denen? Ja, ich verkaufe die. An wen? Ja, ich habe da so ein paar Stammkunden und die fragen dann auch, welche Arten hast du jetzt noch? Und ich bräuchte noch ein Weibchen zu meinem Menschen oder hin und her. Ne? Und da gibt es halt auch so einen Markt, in dem du dich auch etablierst. Und da hast du schon immer ähnliche Kunden. Und ich habe auch viel nach Japan verkauft, in ganz Europa, in die USA und so verschifft mit den entsprechenden Papieren und so. Und das fanden die total krass. Und da habe ich eigentlich den Job bekommen, weil ich Reptilien gezüchtet habe, kann man sagen. Das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage, ey cool, die stellen wir ein. Hätte ich halt niemals gedacht. Und so finde ich, ist so ganz vieles klar. Ich habe Biologie studiert und habe jetzt aktuell überhaupt nichts mehr mit Biologie im strengen Sinn zu tun. Also ich verdiene kein Geld mehr als Biologe. Aber irgendwie gibt es immer wieder so Bereiche, wo ich natürlich noch davon profitiere. Und dass heutzutage so ein Lebenslauf nicht mehr so ganz linear sein muss, das war mir am Anfang zwar noch nicht klar, aber ich bin super dankbar, dass ich dieses Studium trotzdem gemacht habe, weil ich jetzt immer noch davon profitieren kann.
Logisch, also das ist ja schon fast sprichwörtlich, dass man in der Regel nicht das macht, also heute ja sowieso nicht mehr, wer heute irgendwas, eine Lehre macht oder was weiß ich, der wird sich in den nächsten 20 Jahren 3-4 Mal, das ist ja zu prognostizieren, aber mein Erleben ist auch so, kaum jemand macht noch das, was wir mal im Studium gelernt haben, ja, die haben alle möglichen Branchen dann gewechselt und haben plötzlich was ganz anderes oder haben sich selbstständig gemacht und ich bin ja jetzt auch als Berater da unterwegs, die Leute, die Unternehmer, die ich so kennenlerne, die haben das nicht geerbt und machen seitdem nichts anderes, sondern die haben sich da irgendwie mal reingefuchst, sind da irgendwie auch durch zig Umwege, kann man es vielleicht nennen, oder hingekommen, wo sie heute sind. Und das macht es ja eigentlich auch gut. Also ich hätte keinen Bock gehabt, da zu bleiben, wo ich meine Lehre gemacht habe. Keine Ahnung. oder? Die würde ich heute noch Zementwerke machen.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir, ne? Aber ich sag mal, der Knackpunkt ist auch so ein bisschen, inwieweit die Eltern das verstehen. Natürlich kann man seinen Eltern nie alles recht machen, aber da war ja schon die Idee, oh, er studiert jetzt Biologie, er wird bald Professor. Mhm. Und dann kam ich irgendwann, nee, ich werde nicht mal Doktor.
Oder wenigstens so, Lehrer, ja, oder haben sie nicht?
Ja, so. die haben mir auch dieses Studium ermöglicht und hinher, und bin ich auch dankbar für, alles cool, aber die haben dann irgendwann die Welt nicht verstanden, dass ich jetzt in den Außendienst gehe. Dir stand die Welt der Biologie offen, jetzt willst du Außendienst machen. Ist ja furchtbar. Mhm. Aber für mich war der Außendienst eine wichtige persönliche Entwicklung, weil ich eigentlich nie vor Menschen sprechen konnte, nicht wollte. Ich konnte nicht einfach auf Leute zugehen. Das war mir sehr unangenehm. Da war ich super, super unsicher und plötzlich musste ich das. Und in meiner ganzen Persönlichkeitsentwicklung und auch in meinem heutigen Job, der wäre, glaube ich, undenkbar, wenn ich da eine Abkürzung genommen hätte, weil ich war dann doch 9 Jahre im Außendienst. Mhm. Auch wenn ich davon vielleicht nach der Hälfte der Zeit wusste, also hier gehst du nicht in Rente, das ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Aber du hast halt viele Annehmlichkeiten im Außendienst, ne? Du hast einen Firmenwagen mit unbegrenzt Freikilometer für deine Hobbys, und da kam dann halt ein neues Hobby, wie es Mountainbike fahren, ne? Viel Downhill in den Alpen gefahren. Das waren dann so meine ersten Gelände-Offroad-Erfahrungen irgendwie. Und das war natürlich schon irgendwie cool. Und das hat mich auch so lange in dem Job gehalten. Und die letzten Jahre wusste ich aber, ich brauche da ein Exit-Szenario irgendwie. Und habe dann auch Prämiengelder auf die Seite gelegt, weil ich wusste, wenn ich in einem künstlerischen Bereich mich selbstständig machen möchte, dann kann ich da nicht an Tag 1 zur Bank gehen und sagen, hier, ich brauche einen Existenzgründerkredit. Sondern dann will ich erstmal unbelastet starten und gucken, kann ich davon leben? Oder wie viele Abstriche muss man machen, damit man davon leben kann? Verstehe. Und das war dann nach 9 Jahren, irgendwie haben sich so ein paar Sachen zusammengefügt, ne, wo das einfach sich gut angefühlt hat. Ich hatte entsprechende Kontakte. Es war so dann, ja, ist so blöd zu sagen, ich war Ende 30 und dann dachte, ja, komm, das mache ich jetzt. Wenn es bis 40 nicht geklappt hat, dann gehe ich wieder zurück in einen Angestelltenjob. Völliger Schwachsinn, ja, da kannst du auch mit 53 selbstständig machen. Wer sagt denn, dass das nicht geht? Aber irgendwie wollte ich für mich so schon irgendwo eine Deadline haben und sagen, ich will gucken. Und ja, letzten Endes.
Hey, was war es dann denn? Was hast du denn in Schwenker gemacht? Da wollen so Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen. Wie geht's jetzt weiter?
Genau, ich bin schon immer so ein bisschen so ein visuell affiner Mensch und Fotografie hat mich halt gereizt. Ne? Gerade mit den Reisen, um auch Reptilien in ihrem Lebensraum zu finden und zu sehen, welche Ansprüche haben die, um das dann in der Gefangenschaft nachzustellen, war dann irgendwann die Kamera mein Begleiter, um nicht nur die Tiere zu fotografieren, sondern auch eben ihre Lebensräume. Weil man kann sich nicht alles merken auf so einer Reise, wo es nur um Reptilien geht. Und so war ich schnell in der Makrofotografie, Wildlife-Fotografie, dann kam Landschaftsfotografie dazu, um eben auch die Lebensräume in Szene zu setzen. Und das wurde dann immer, immer mehr. Ich weiß noch, das erste Mal in Madagaskar, wegen den Reptilien hingefahren, dann springen da die Lemuren im Baum rum und schon waren die Reptilien erstmal egal, weil ein Lemur als Halbaffe ist uns eben doch näher. Und dann kamen größere Tiere dazu in der Wildlife-Fotografie und ich kam immer mehr so in die Fotografie rein. Sie war nicht mehr nur ein Mittel, um Dinge zu dokumentieren, sondern sie wurde dann irgendwann auch so zum künstlerischen Ausdruck und mehr das Motiv war weniger wichtig als das, was ich damit transportieren will. Irgendwie. Ne? So von der dokumentarischen Naturfotografie ging es eher in die künstlerische Naturfotografie rein. Und dann kam das auch parallel mit meiner Vortragstätigkeit. Also ich bin heute eigentlich Fotograf, der aber keine Bilder verkauft, sondern ich bin eher Fototrainer. Das heißt, ich mache Fotoworkshops, ich bin Fotoreiseleiter auf der ganzen Welt. Eigentlich habe ich so Destinationen, wo ich Leuten das Fotografieren beibringe. Mhm. Von diesen Reisen, natürlich nicht von den Reisen mit Kunden, aber ich muss ja in diesen Ländern erstmal eine Erfahrung sammeln und auch wissen, was ist das Besondere an diesen Ländern? Warum sollte man vielleicht dahin reisen? Was sind die Highlights? Aus diesen Reisen kann man dann natürlich auch Vorträge machen, also so Live-Reportagen, Multivisionsvorträge. Das fand ich schon immer spannend, auf der Bühne von solchen Sachen zu erzählen. Das kam als Vortragsreferent noch quasi dazu. Wenn ich nicht auf der Bühne stehe, habe ich das eben in Artikeln für Reisemagazine, für Fotomagazine als Autor verwurstelt irgendwie, ja. Und dann bin ich auch Veranstalter geworden, um eben solche Kulturveranstaltungen, Vortragsveranstaltungen, ein Fotofestival haben wir jetzt seit 3 Jahren bei uns im Saarland. Und das ist so ein, ja, so eine Kombination.
Genau.
Photon heißt es. Photon, also Photon, weil die Photonen letzten Endes das sind, was Bilder entstehen lässt. Ja. Die Kamera fängt Photonen ein, unsere Netzhaut fängt Photonen ein und ohne Photonen keine Bilder. Das ist so ein bisschen, gibt es ein paar andere Gründe, warum es so heißt, aber genau, das ist unser Fotofestival seit 3 Jahren, jetzt im 4. Jahr dieses Jahr. Mhm. Und irgendwie Bilder und Geschichten erzählen, das ist so das, was ich gern machen möchte, denn die Illusion, mit Bildern Geld zu verdienen, der Zug ist auch schon lange abgefahren, ja. Bilder und jetzt mit KI noch schlimmer, ein reines Bild, dafür gibt niemand mehr Geld aus. Und ich hatte von Anfang an gedacht, okay, es ist ja auch irgendwie ein bisschen vermessen zu glauben, Leute hängen sich meine Fotos in ihre Wohnung. Ich will denen beibringen, selbst so gut zu fotografieren, dass sie ihre Bilder gerne zeigen und gerne sich aufhängen. Ja, das heißt, okay, eigentlich verkaufe ich Erlebnisse, die zum, am Ende ein gutes Foto haben und natürlich ein gutes Reiseerlebnis irgendwie.
Wow, genau. Klasse. Da jetzt wirklich auch mehrere Standbeine, muss man dann ja sagen, ne? Logischerweise. Tausend, das hätte ich schon fast wieder gesagt. Also verschiedene Dinge sich ausgerichtet, was eigentlich auch das Schöne ist, wenn man selbstständig ist. Ne? Das hat wahrscheinlich auch nicht gleich in den ersten Wochen deiner Selbstständigkeit, so jetzt mache ich dies und dies und dies, sondern man hat sich da mal, man hat erstmal losgelegt und dann kam manchmal vielleicht sogar zufällig was dazu oder auch die Notwendigkeit, oh, ich muss jetzt auch mal vielleicht Vorträge machen, weil sonst kommt kein Geld oder sonst was. Wie war das?
Ja, eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, mir war klar, dass ich als reiner Fototrainer nicht ausreichend Geld verdiene, um davon leben zu können. Als reiner Vortragsreferent auch nicht, als Autor auch nicht. Also es muss eine Kombination sein.
Ah, doch.
Okay. Ich bin dann so ein bisschen im Kulturbereich unterwegs, auch im touristischen Bereich. Zwei große Dinger, wo ich dachte, okay, wir können ja nachher gucken, was besser läuft, was sich skalieren lässt, was mir auch mehr Spaß macht. Aber ich habe von Anfang an eher mehr Standbeine aufgebaut, als ich nachher als Ein-Mann-Firma quasi überhaupt handeln kann. Ja, weil es war schon so ein Versuch, wie kann das überhaupt gehen? Und dann eine Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit heraus war eigentlich auch ganz, also war super im Grunde, weil ich war für die ein arbeitsloser Biologe und da hieß es, ja, sie werden wir relativ lange bei uns begrüßen dürfen. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe hier eine Idee, ich will mich selbstständig machen, hier ist mein Existenzgründerplan. Natürlich war ich auch bei IHK, habe mich beraten lassen, ne, wie man das so alles aufbaut. Die sagte, boah, das unterstütze ich liebend gern, weil sie werden als Biologe keinen Job bekommen. Es gibt dauernd neue Biologen, ja. Jetzt ist da jemand, der schon 30 ist. Was soll der, wo soll ich den hinpacken, ja? Und dann hat
Daniel,
die gesagt,
Daniel, da haben wir eine weitere Überschneidung. Was glaubst du, als ich bin ja jetzt im letzten Jahr bei der Firma ausgeschieden, wo ich war. Und dann auch, da war ich ja schon 60, genau. Und dann haben die auch gesagt, das ist aussichtslos, über 55, dass die dich nochmal vermitteln in einen adäquaten Job. Ich wollte jetzt kein Pförtner oder so werden. Und dann, als ich dann sagte, ja, aber ich mache mich dann auch selbstständig, dann auch, klar, wie und wo und was, schicken sie das Ding her, das würden wir sehr gerne unterstützen.
Ja, ja, also ich habe halt so ein paar Sachen schon nebenberuflich angefangen und probiert. Mhm. Irgendwann war halt dann der Punkt, wo ich sagte, ja gut, ich habe ja als Angestellter nur 30 Tage Urlaub. Wenn ich eine Scouting-Reise als Vorbereitung für eine Fotoreise machen muss, bin ich schon 2 Wochen unterwegs. Da kann ich noch 2x eine einwöchige Fotoreise machen und dann mehr kann ich ja nicht verdienen und mehr kann ich auch nicht erarbeiten. Also war klar, der Job muss weg. Der Job muss weg und das andere baue ich mir auf. Und da habe ich mir auch von Leuten, die das schon jahrelang machen, die Expertise geholt, habe bei denen mal einen Vortrag gezeigt. Ja, ist es gut, ist es schlecht, was muss ich ändern? Ne? Einfach auch offen für konstruktive Kritik sein, um dann wirklich, man kann es nie so richtig objektiv machen, wenn es um einen selbst geht, aber möglichst objektiv auf die Seite treten und gucken, das, was ich da mache, ist das wirklich gut? Kann das wirklich reichen? Interessiert das jemand? Ist es relevant? Dann dachte ich mir, ja, ich denke schon.
Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut beim Daniel Spohn auf die Instagram-Seite. Du hast ja auch einen Blog, eine eigene Homepage hast du ja auch.
Genau,
Das braucht er nicht mitschreiben, das kannst du gleich mal kurz sagen, wie die heißen beide. Sind fantastische Bilder drauf, viele Einblicke, kleine Videos. Da geht es auch schon um Fotografieren, ne, dass man da so ein bisschen einen Einblick bekommt, warum diese Fotoreisen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr professionell, sehr schöne Bilder, so ein bisschen Afrika, Asien oder sonst wie was gut findet, ist er da bestimmt gleich längere Zeit verhaftet, wenn er da drin rumstöbert. Also wirklich Gratulation. Da hast du wirklich toll gemacht. Aber wie heißen die? Wie heißt du bei Insta? Wie heißt dein Blog?
Erstmal vielen, vielen Dank, Rainer. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ja, im Grunde, meine Homepage ist Daniel Spohn, S-P-O-H-N, danielspohn.de. Von da kommt man eigentlich überall hin, was ich so mache. Ja. Ich habe am Anfang lange überlegt, und viele machen das auch, die geben sich dann so einen Firmennamen irgendwie. Aber als Einzelunternehmer, und ich mache ja alle Fotoreisen und Workshops eigentlich selbst und ich stehe auch alleine auf der Bühne, warum soll ich einen Firmennamen mir überlegen und dann weiß nachher niemand, wer steckt denn dahinter? Also heißt das Ding, wie ich heiße, fertig. Ja, ich bin klar. Die Marke. Das hört sich manchmal so ein bisschen arrogant an, aber in diesem Metier muss ich das so denken. Ne? Das fällt mir nicht so leicht, aber letzten Endes muss ich mir irgendwann eingestehen, nee, die Marke bin ich. Ich verkaufe ja keine Bilder, ich verkaufe Erlebnisse mit mir. Ja, mein Coaching. Ja. Also warum irgendwie so einen abgetroschenen Namen? Das heißt einfach DanielSpohn.de. Ja, natürlich gibt es dann auch eine Firma, also Einzelunternehmer, klar, ne? Ich bin immer die Firma, unter naturimfokus.com. Naturimfokus.com, da geht es eben um die Workshops, um die Reisen und auch um die Vorträge so ein bisschen. Das ist eher die kommerzielle Seite. Auf der anderen geht es halt so um meine Art der Fotografie, was ich da so mache, welche Werke, welche Schwerpunkte ich habe und so. Aber von da kommt man überall hin. Da kommt man auch zum Festival und genau, ja.
Sehr schön. Gut, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück. Du hattest vorhin das Wort fallen lassen, Autofanatiker. Was heißt das? Mit 18 musstest du ein Lamborghini fahren schon oder was war so deine ersten Ambitionen?
Nee, also ich kann mich nicht mehr so dran erinnern, aber ich weiß noch, mein Opa hat immer gesagt, da konnte ich gerade so stehen. Ich wollte immer ins Auto. Stand dann so auf dem Fahrersitz und die Hände am Lenkrad und mein Opa erzählte dann jedes Mal zu Weihnachten oder so, man hat mir müssen die Finger brechen, damit ich das Lenkrad losließ. Ja, immer wenn er eine Hand davon befreit hat, kam die andere wieder zack, ja, und ich wollte da nicht mehr raus. Was mich da so getriggert hat, keine Ahnung, ja. Ich habe dann früh Mofa-Führerschein gemacht, dann 125er gefahren und dann ja immer mit 17 kam dann halt, oh, was für Auto, ne, natürlich kein Geld, klar, aber ich war Autofanatiker schon immer eher so, auch auf der visuellen Ebene. Also ich war jetzt nie so der Schrauber. Ich schraube auch gern, ich mache mich auch gern dreckig, darum geht's gar nicht. Aber so eine Kfz-Lehre hätte ich nie gemacht, weil Teile, die kaputt sind, gegen instandte Teile zu ersetzen, das war jetzt nicht mein Traum vom automobilen Dasein. Ne? Ich fand Autos aus Designgründen schon immer interessant oder weniger interessant. Und da hat mein Herz absolut so für die Opels der 60er, 70er Jahre geschlagen. Also,
oh wow, echt? Ja, noch eine Überschneidung.
Commodore A, Rekord C, Kadett B, Coupé, das Kiemen Coupé, Manta A, Opel GT, alles, ne? Mir war eigentlich in Kadett C, war mir schon zu modern. Das, ne? Eigentlich noch eins früher, wirklich so Ende 60er, Anfang 70er, da gab es so viel wirklich super schöne, designmäßig schöne Autos von Opel, die irgendwie kantig waren, die aber trotzdem so einen schönen organischen Fluss hatten. Ne? Das fand ich Wahnsinn. Ja. Nur natürlich, klar, waren die Autos dann doch schon ein bisschen älter, als ich endlich meinen Führerschein machen durfte. Die waren im guten Zustand nicht bezahlbar, das war klar. Und da bin ich irgendwie bei einem Opel Corsa A gelandet. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, Corsa A und Rekord C, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Klar ist es.
Oder Manta A, das sind ja wirklich, oder? Das ist nie wieder, also gut, klar, irgendwo in Amerika mit irgendwelchen Mustangs oder sonst wie, gab es auch schöne Formen, gar keine Frage. Aber auch dann genau Rekord C dann schon letztendlich oder Commodore A war da das Gleiche. Ne? Mhm. Das ist allein schon, dass es keine B-Säule gab. Wo gab es das?
Und das Vinyldach, ne? Richtig gut. Das hat mir echt gut gefallen, aber die waren, stand nicht zur Debatte, so ein Auto. Und jetzt kann man sagen, Corsa A, das ist ja furchtbar. Ja, ich finde, ein Corsa A ist ab Werk kein schönes Auto, aber ich fand, er hat unglaublich viel Potenzial. Irgendwie habe ich nicht verstanden, warum die Designer bei Opel nicht eine bisschen aggressivere Formensprache hatten. Die Grundformen, die Andeutungen fand ich genial. Irgendwie eckig und trotzdem noch ein bisschen rund. Und da dachte ich, oh, daraus kannst du was machen.
Ja.
Und dann war das so ein, keine Ahnung, ich glaube, der war 7 Jahre alt, 70.000 Kilometer gekauft und dann direkt angefangen zu schrauben. Ein Kollege, sehr guter Freund von mir, hat auch parallel eine Kfz-Lehre gemacht. Das heißt, wir haben dann ganz viel auch zusammengeschraubt. Er war eher so Renault Clio. Gibt es auch schön Renault Clio V6, Renault R5 Turbo und solche Geschichten. Und wir haben an meinem Corsa auch immer ein bisschen zusammengeschraubt. Und ich hatte aber jetzt gar nicht so diese typischen Tuner-Ambitionen, sondern ich wollte wirklich diese Karosserie so umbauen, wie das meiner Meinung nach sein sollte. Ja? Und was heißt, macht man natürlich?
Genau. Ja,
ja, was heißt es, das? Es heißt vor allem breit, ja, weil ich fand die beim Corsa A, es gab auch so eine Designstudie, die ging schon eher so in die Richtung, der hatte ja sehr eckig ausgestellte Radläufe, schon relativ weit oben hat er so eine Schulterkante, eigentlich nicht wie beim Defender, aber so ähnlich, ne? Der Defender hat ja auch gerade diese Schulterkante, die hinten ein bisschen die Rückleuchten hineinläuft, das fand ich das genial. Und beim Corsa waren die Radläufe auch ähnlich ausgestellt, ich dachte nur viel, viel, viel zu wenig. Also musste er tiefer und breiter. Und meine, so die Design vor, ja, nicht Vorgaben, aber mein Interesse lag schon immer so ein bisschen auch beim Amateurmotorsport. Mhm. Also so Bergrennen, Slalomveranstaltungen, ne? Und ja, da gibt es auch viele, die überhaupt kein Gespür für die Idee des Automobildesigners haben und da irgendwas Radläufe drauf nieten. Hauptsache, da gehen breite Schlappen drunter. Ja? Ich wollte wirklich die Form des Autos nach außen stellen und den dort verbreitern. Natürlich, was machst du dann? Ja, das Ding braucht ja Straßenzulassung, bei Motorsport nicht, aber das war ja mein Auto, mein Alltagsfahrzeug, mit dem ich zur Uni gefahren bin oder wollte. Er ist am Ende des Tages weniger gefahren, als dann geschraubt wurde. Okay. Gehe ich zum TÜV und sage, ja, guck mal, ich habe das und das vor. Dann sagt der TÜV-Prüfer im Ort natürlich, ja, nee, das geht nicht. Ich sage, ja, aber hier in diesen ganzen Zeitschriften, guck mal, wie die aussehen. Ja, das ist niemals eingetragen. Ja, das gibt's da nicht. Und dann habe ich immer so nur häppchenweise mein Auto verändert, bisschen tiefer, bisschen breiter, andere Reifen. Aber irgendwie habe ich da drauf geguckt und dachte, das ist überhaupt nicht das, wo ich hin will. Überhaupt gar nicht. Und irgendwann habe ich beschlossen, weißt du was, jetzt ist TÜV erstmal egal. Ich verwirkliche jetzt einfach meine Vision, wie das Auto sein soll. Klar kam auch Irmscher GSI-Motor rein und so, ne, haben wir alles einfach mit einem Wagenheber und ein paar Backsteinen in der Einfahrt der Eltern gemacht. Wir hatten dann in A-Corsa GSI gekauft mit einem Heckschaden vom Unfall und durften den dann in der Einfahrt von meinem Kollegen zerlegen. Die Eltern haben gesagt, aber nur, wenn das Auto heute Abend wieder weg ist. Und wir so, oh, heute Abend wieder weg, Motor raus, Bremsanlage raus, Steuergeräte raus. Und was machen wir dann mit der Rohkarosse? Hat er gesagt, ach, kein Ding, wir haben so einen kleinen Transporter, so ein, wie heißt er denn, Vorgänger vom Renault Kangoo, da packen wir den rein und fahren den zum Schrott, ja, Renault Rapid, glaube ich, war es, ne?
Okay.
Und dann war natürlich klar, wie soll das da reinpassen? Ja, wir haben den einfach gefittelt mit der Flex. Wir haben alles ausgebaut, was wir brauchten, haben in vier Teile geschnitten, sind viermal zum Schrottcontainer gefahren und haben dort ein ganzes Auto entsorgt. Und dann war an einem Tag, hatte ich ein GSI mit allen Innereien, also alle Innereien des Autos da stehen und dann wurde das quasi bei mir ins Auto eingebaut. Und dann kam die große Suche nach einem Karosseriebauer, der noch wirklich Karosseriebauer sein möchte. Ja, will ich jetzt gar niemandem zu nahe treten, es gibt noch viele sicherlich, aber die meisten, die auch Geld verdienen wollen und natürlich müssen, was machen die? Unfallschaden, Blech raustrennen, Reparaturblech bestellen, Reparaturblech einpunkten, Spachtel drüber lackieren, fertig. Klar. Und ich hatte dann irgendwann einen Karosseriebauer gefunden, der noch wirklich so alte Schule, der hat sich alle Formbleche selbst gedengelt und hergestellt, hatte da richtig Bock drauf. Er sagt natürlich auch, in der normalen Saison muss ich viele Unfallschäden machen, da kaufe ich auch Reparaturbleche, aber eigentlich bin ich Karosseriebauer geworden, weil ich wirklich an Karosserien arbeiten möchte. Und dem habe ich quasi meine Vision erklärt. Und der sagte, super geil, aber das kannst du niemals bezahlen. Wir machen einen Deal, du stellst das Auto zu mir, wir haben mit Pappschablonen den kompletten Bodykit quasi modelliert, mit seinen Ideen, mit meinen Ideen, was wie wann machbar ist. Und da hat er gesagt, pass auf, immer wenn ich Leerlauf habe, gehe ich an dein Auto. Immer wenn ich nichts zu tun habe, arbeite ich an deinem Auto und wir gucken dann, wie du das bezahlen kannst. Du kannst auch so viel helfen, wie es geht. Und irgendwann rief er mich an und ich kam dahin und er hatte wirklich aus Pappe und Klebeband, hatte der die Form überall, der hat mich komplett verstanden und hat das Ding so dahingestellt und gesagt, so, und jetzt muss das nur noch in Blech. Und das war der Wahnsinn. Da hatten wir wirklich auch so Auswüchse, keine Ahnung, so eine klassische Motorhaubenverlängerung, ja, damit der Grill so ein bisschen abgedeckt ist. Viele machen es nur wegen einem bösen Blick. Ich wollte eigentlich diesen Spalt zwischen Motorhaube und Kühlergrill, der ist unnötig. Warum? Ja, mach das einfach länger, dann sieht das mehr aus wie aus einem Guss. Wollte ich haben. Haben wir dann selbst gebaut. Und da dachte ich, ah, damit das aber schön ausläuft, diese runtergezogene Haube, müssen wir eigentlich die Blinker mitmodifizieren. Denn die Blinker sind ja an der Seite am Scheinwerfer dran, ja, und eigentlich sollte aus diesem Blinkerschwung, aus dieser Rundung schon die Haube abgesenkt werden. Also das heißt, der Kotflügel musste auch verlängert werden. Und er war designmäßig sofort dabei, dachte, das macht so Sinn, das sieht viel runder aus. Und dann kam plötzlich, ja, aber Moment, wenn mal dein Blinker kaputt ist, den bekommst du ja nach vorne nicht mehr raus, da muss der Kotflügel runter. Und da habe ich gesagt, dann ist das so. Okay. Dann ist das so. Und er sagte, geil, wir machen hier was ohne Kompromisse. Und hatten das dann wirklich auch komplett gebaut. Bevor es zum Lackieren ging, ging es dann zum TÜV. Und war ein bisschen Sucherei, aber ich hatte irgendwann auch einen TÜV-Prüfer, der wirklich Bock hatte. Da kam noch eine Rennzelle ein mit Abstützung von den Domlagern und so, dass das Ding richtig schön steif war und auch sicher. Und der hatte da auch richtig Bock. Da haben wir zusammen dann geguckt, welche Zugfestigkeit müssen die Schrauben für die Hosenträgergurte haben, die am Käfig aufgehangen sind und lauter so Sachen. Also ich habe eher immer Rennsport und nicht so Show-and-Shine-Sachen. Ne? So ein Alu-Überrollkäfig, der im Grunde nichts aushält und nur schick aussieht, das war nie so meins. Ich wollte das Ding wirklich auch technisch und optisch verbessern.
Ja.
Und das hat dann auch irgendwann funktioniert.
Aber das ging doch dann über Monate oder sogar Jahre? Oder
eher über Jahre. Über Jahr. Ich habe immer während dem Studium in den Semesterferien nur gearbeitet, meistens dann irgendwie Bosch, ja, am Band, Akkordarbeit, zack, 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 alles, was richtig Geld gibt, komplett Semesterferien gearbeitet. Und dann floss immer wieder so viel Geld zu meinem Karosseriebauer und wie das halt so ging. Ne? Und dann irgendwann ging es zum Lackierer und dann stand auch so eine Tuningmesse an, wo ich und ein Kollege dann auch unsere Autos ausgestellt hatten oder ausstellen wollten. Und die Teile, also die Messe hat, glaube ich, freitags eröffnet und freitags eine Stunde vor der Eröffnung habe ich noch die ganz frisch lackierten Stoßstangen und Motorhauben erst montiert auf dem Messestand. Also das Auto wurde auf dem Messestand zusammengebaut, der Lack war noch ganz frisch und ich habe das Auto da dann gesehen, dachte, geil, genau so wollte ich ihn haben und es ist alles eingetragen, es ist alles legal. So soll ein Corsa bitte aussehen. Und dann kam, und das Projekt war ja abgeschlossen. Was dann passierte, war aber keine Absicht und wirklich tragisch irgendwie. Ich habe das Auto abgeholt am Montags, nachdem die Messe rum war, bin nach Hause gefahren und mitten auf der Autobahn hat sich die Motorhaube geöffnet. Weil wir den Fanghaken noch nicht einbauen konnten. Der sollte später über einen elektrischen Stellmotor gezogen werden, weil durch die Haubenverlängerung ist man da nicht mehr dran gekommen. Und da war der Lack noch so frisch und da haben wir wahrscheinlich beim Montieren der Haube diesen Zapfen nicht ganz durchgedrückt. Das heißt, der war nur auf Kontakt. Die Haube sah optisch zu aus, war sie aber nicht. Da ging auf einer Autobahnbrücke in einer leichten Kurve die Haube hoch, aber das Ding war sehr tief, hart und ist gehüpft. Sowieso nicht schnell, kurzes Getriebe, der lief maximal 130. Schöne Analogie jetzt zum Defender wieder. Ne? Also so ein Ampelrenner war das. Ne? Der war für Beschleunigung gut, aber für sonst auch nichts. Den zu fahren hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, aber mein Gott, man muss leiden für seine Visionen.
Ja.
Und die Haube hat es hochgedrückt, hat die Frontscheibe zerdrückt, natürlich die ganzen Kotflügel, alles zerdrückt, die ganzen Scharnierarme und so. Ich bin kurz ausgestiegen, dachte, ich mache die Haube wieder zu und dachte dann, oh shit, da machst du gar nichts mehr zu. Hab geguckt, dass ich schnell die Autobahnabfahrt runterkomme und das Auto dann nach Hause geschleppt. Und stand dann irgendwie vor meinem Auto und dachte, okay, aber ich stecke das Geld ja nicht nochmal rein. Er war fertig. Meine Vision hat für ein Wochenende gelebt.
Fotos waren im Kasten.
Ja, ich habe wenig Bilder. Ich habe kaum Bilder davon. Damals habe ich noch nicht so extrem fotografiert. Ich habe so ein paar Doku-Bilder, aber ich habe nichts richtig Gutes von diesem Auto mehr. Ich konnte ihn natürlich aber auch nicht wegwerfen oder hergeben. Also wanderte er zu meinem Opa, der ja auch so autoverrückt war und von dem ich das, glaube ich, auch ein bisschen habe, in die Garage. Ja, und da stand er dann, glaube ich, 10 Jahre, bis irgendwann mein Opa immer mehr Druck gemacht hat und gesagt, du, ganz ehrlich, der wird ja nicht besser. Ich habe da einen Nachbar, der hat letztens gesehen, als das Tor offen war, dass da noch so was Altes von Opel steht, der hätte für seinen Sohn Interesse. Da habe ich gesagt, komm, ganz ehrlich, ich werde das Auto nie wieder machen. Lass ihn gehen. Und der hat ihn dann nochmal in Stand gesetzt. Ich weiß nicht, wo er jetzt rumfährt. Irgendwie war es für mich dann auch gut. Mittlerweile war ich dann irgendwann auch als Außendienstler unterwegs und hatte eine ganz andere Beziehung zu Autos. Ein Auto wurde für mich dann eher ein Nutzfahrzeug. Die Firma hat mir Golf 7 gestellt. Ich habe da 100.000 Kilometer im Jahr draufgeknallt und habe dann jedes Jahr einen neuen bekommen. Aber das war für mich nur noch, um von A nach B zu kommen und nichts anderes mehr.
Wir müssen jetzt mal von dem Tiefergelegten zu dem Höhergelegten kommen.
Ja.
Wie bist du denn dann auf Defender gekommen?
Also Defender hat natürlich, also ich kannte Defender, war für mich schon immer so eine Design-Ikone. Vor allem im Unterschied zum Corsa A war für mich der Defender ein Auto, wo du eigentlich nichts dran ändern musst. Ja, okay, vielleicht Spurplatten, ja, dass die Räder ein bisschen rauskommen. Aber von der Karosserie an sich, wenn ich den angucke, dachte ich, geil. Also da haben die Designer einen guten Job gemacht. Genau so muss der aussehen. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, war ja klar, ich muss auch mehr reisen. Gerade auch als Naturfotograf will ich auch reisen zu oder in Regionen, die für Naturfotografie interessant sind. die dann oft vielleicht auch ein bisschen abgelegener sind, ne? Und da dachte ich mir, ja, eigentlich wäre es auch gut in so ein Auto, in dem du schlafen kannst, was ein bisschen geländegängig ist. Und dann dachte ich, ah, vielleicht eher so ein 4x4-Van oder so. Mhm. Die sind natürlich unbezahlbar, gerade mit dem Campingausbau. Und je mehr man da reingeht, desto mehr lernt man oder versteht man ja auch, okay, da steht zwar Allrad drauf, und der hat vielleicht auch eine Sperre, aber von Verwindung muss man gar nicht reden. Das ist ja nicht das, was man eigentlich möchte und sie sind nicht bezahlbar. Ja, verdammt, was mache ich dann? Dann bin ich immer mal auf die Abenteuer Allrad gegangen, ja, und dachte, Inspiration muss her. Dann kam ich irgendwann von diesem Allradwänden weg und dachte, ah, eine Wohnkabine. Pickup mit einer Wohnkabine wäre für mich eigentlich super. Ich will eh keine zwei Autos, täglichen Alltag, ein Pickup und wenn es auf Reisen geht, so eine Wohnkabine hinten drauf. Und da habe ich natürlich verschiedene Pickups angeguckt, ne, von Toyota, Isuzu, D-Max, alles mögliche, L200. Und irgendwann, ich habe dann bei Mobile so einfach eingegrenzt, wie viel Geld ich hatte und Pickup, ja, zeig mir, was geht. Und dann kam dann die Fender 130 Doppelkabine. Und dann dachte ich, ach geil, die Fender gibt es ja auch als Pickup. Wäre das nicht was? Und dann dachte ich, okay, aber ich weiß, dieses Auto hat sicherlich Macken, ne? Das ist nicht umsonst so ein sagenumwobenes Fahrzeug. Ja? Das kann gar nicht anders sein. Das Ding hat, man könnte liebevoll sagen, Charakter, aber will ich mir diesen Charakter zumuten, gerade wenn ich dann auch im Beruf drauf angewiesen bin, auf dieses Auto. Wenn ich irgendwo gebucht bin, keine Ahnung, 500 Kilometer weit weg in Süddeutschland, soll ich einen Vortrag halten? Da kann ich ja nicht sagen, ja, geht nicht, ja. Auto ist hinüber oder wie auch immer. Ich bin ja darauf angewiesen, meine Reisen, meine Workshops und so auch durchzuführen, die gebucht sind und meine Auftritte. Und dann habe ich bei mir, Gott sei Dank, im Nachbarort eine Werkstatt, eine freie Werkstatt, die sich aber auf die Fender spezialisiert hat. Das ist die Werkstatt von Fred Fischer, lendiwerkstatt.de, wen das interessiert. Mhm. Da bin ich hin und dachte, habe mit dem meine Idee durchgesprochen. Und ich weiß noch genau, ich sagte zu ihm, ja, ich habe da so ein 130er Pickup im Auge, Defender. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ich da so eine Wohnkabine hinten drauf mache. Und da ist ja dann auch Geschirr in den Schränken und so, ob das mir nicht alles zu laut rappelt, wenn ich mit dem rumfahre. Und da hat er mich angeguckt, hat gegrinst und hat gesagt, alles, was an einem Defender rappelt, ist gut, weil dann ist es noch nicht abgefallen. Und da hat er gesagt, Lautstärke ist nicht dein Problem. Natürlich, ne, da war ein ganz anderes Budget. Ich habe so nach 300er TDI und so geguckt, ne, weil das war gerade so in einem schlechten Zustand, die vielleicht ging, Wohnkabine, ansonsten ist eh noch schweineteuer. Da dachte ich, oh, das gibt's ja nicht. Ist das wirklich so ein problematisches Auto? Ne, von ja, es regnet in den Fußraum. Und klar, die Hörer kennen diese Geschichten alle, klar. Aber wer sich zum ersten Mal mit diesem Auto beschäftigt, der denkt ja wirklich, sag mal, sind die alle bescheuert? Ja. Warum tut man sich das an?
Ja.
Und dann dachte ich, okay, komm, ich gehe mal zu Abenteuer Allrad. Und dort habe ich dann so meine erstmal richtig live mal ein Buschtaxi. Gerade so J4, J7er Reihe gesehen und dachte, ah, Toyota, die sind doch zuverlässig, die fahren der ganzen Welt rum, vielleicht sollte es ein Buschtaxi werden. Ja, bei den Preisen habe ich dann gemerkt, nee, sollte es nicht. Ja, Buschtaxi mit Hubdach wäre auch cool, aber nee, irgendwann kam dann die Vernunft, ich wusste ja auch gar nicht, als gerade frisch Selbstständiger und vor allem, wir reden vom 01.01.2020, was 3 Monate später passieren sollte. War noch nicht klar. Dann kam Corona, ne? Da war erstmal, ich dachte, ich bin breit aufgestellt. Ja, Pustekuchen, ne? Gerade Tourismus und Kulturbereich hat ja am meisten gelitten unter der Pandemie. Und als Biologe war mir direkt klar, das Ding bleibt Jahre. Und das war eh schwierig. Und dann dachte ich, okay, komm, ich weiß überhaupt nicht, wo es hingeht, was ich mir überhaupt leisten kann. Aber es war ja auch klar, der Firmenwagen ging zurück. Ich brauche ein Auto, was auch große Vortragstechnik, große Beamer, Leinwände, PA-Anlagen transportieren kann. Ein Auto, was auch mal ein paar Teilnehmer für Workshops transportieren kann. Und da habe ich mir ein Toyota Pro Ace, also so ein Van, geleast. Kein Allrad, viel zu teuer. Einfach die Vernunft hat gesiegt. Ich dachte, komm, ich hole mir so ein Ding. Und das habe ich dann erstmal durchgezogen, den ausgebaut, innen, um darin zu übernachten. Irgendwann hat sich dann aber gezeigt, ja, die Fotografen, ne, die wollen ja immer schon vor Sonnenaufgang an ihrer Location sein. Das heißt, du musst immer mitten in der Nacht alles wieder zusammenbauen, um wieder fahrtüchtig zu sein, ne, mit dem Auto. Mhm. Das hat mich immer genervt. Dann dachte ich, ach komm, so ein kleiner, geländegängiger Teardrop-Wohnwagen wäre eigentlich optimaler, weil dann kann man das Basiscamp stehen lassen und mit der Zugmaschine fahre ich zu meinen Spots. Scoute die Geschichten, Frau und Hund können quasi vor Ort bleiben, ne, und auch länger ausschlafen. Dann habe ich mir das irgendwie zugelegt, aber irgendwie ist im Hinterkopf war der Defender, der war nie richtig weg, natürlich. Ne? Und gerade wenn du dann auf so Messen rumfällst und auch mal auf Reisen, habe ich mir mal einen Jimny gemietet in Australien, Ostküste Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt, mit einem Suzuki Jimny. Untersetzung, Sperre rein und ich bin vom Glauben abgefallen, was das kleine Ding leisten kann. Ich bin auf Dinge zugefahren, wo ich dachte, niemals, 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 wir bleiben stecken, wir bleiben definitiv, wie wir sind oben. Ja? Dachte ich, wie geil ist das denn? Und das war für mich auch so ein bisschen wie beim Mountainbike-Fahren. Ich mochte immer dieses technischere, nicht das schnelle Geballer, sondern nicht so drüber rasen, sondern wirklich technisch, sauber, schöne Linien wählen. Und das fand ich irgendwie spannend. Und dann jetzt die Jahre so ins Land. Mein Geschäftsmodell funktioniert immer noch. Ja, trotz Corona mache ich noch genau das, was ich in meinem Businessplan drin hatte. Es gab immer wieder Leute, die sagten, oh, das ist ja furchtbar, du hast dich gerade dann selbstständig gemacht und dann kam Corona. Und da habe ich immer gesagt, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Denn hätte ich zum 01.01.2020 noch keine Selbstständigkeit initiiert, hätte ich mit Ausbruch der Pandemie dafür nicht mehr die Eier gehabt. Weil mir relativ klar war, nee, mein Geschäftsmodell schwimmt gerade weg. Ich konnte ja keine Gruppenreisen machen, man konnte keine Vorträge machen, weil es durften ja nicht so viele Leute in einen Saal. Das war für die Vortragsszene, das war ein Riesenchaos und niemand wusste mehr, wie kommt das überhaupt nochmal in Tritt und die Szene ist auch nie wieder so in Gang gekommen, wie es vor der Pandemie war. Und deswegen, der Schritt war getan, ich saß im Boot, alles war vorbereitet und dachte ich, jetzt ziehe ich durch. Es gab ja auch Corona-Hilfen hier und da, das muss ich sagen, war jetzt auch nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat schon geholfen als Einzelunternehmer. Klar, alle Hilfen waren willkommen. Und irgendwann ist mir dann bewusst geworden, dass die letzten Defender ja dann doch bald 10 Jahre alt sind. Ne? Mit Ende der Baureihe 2015. Und da dachte ich irgendwann so, also die werden ja nicht besser. Und ein Restaurierungsobjekt kann ich aus Zeit- und Platzgründen mir eigentlich nicht antun. Also dachte ich mir, komm, ich gehe mal gucken, wo die Preise so sind, wie die überhaupt so sind, ob du überhaupt einen findest. Und ja, das kennt sicherlich auch jeder. Sobald du anfängst zu gucken, wenn du nur online guckst, ist noch okay. Mit der ersten Besichtigung, der ersten Probefahrt war es dann vorbei. Ja. Ich habe dieses Auto nicht gekauft, aber eigentlich war ich dann erst so richtig on fire. Weil ich dachte, geil, der fährt sich wirklich wie eine Maschine. Ja, ich bin ein Führer einer Maschine und ich bin kein Passagier in meinem Toyota Pro Ace mit 8-Gang Automatik und Tempomat mit Abstandswarner und setzt dich rein, drückst auf Start und am Ziel steigst du aus und weißt überhaupt nicht, wo du rumgefahren bist. Das fand ich direkt irgendwie richtig cool. Und dann habe ich halt lange rumgesucht und habe dann irgendwann einen gefunden, der quasi einer Firma gehört hatte, die vor allem Oldtimer restauriert hat. Also das Thema Hohlraumkonservierung, Unterbodenversiegelung, das ganze Trockeneisstrahlen und so, haben die vor allem an alten Porsche und sowas gemacht. Und denen war aber irgendwann klar, Defender ist ein ikonisches Fahrzeug, was riesen Rostprobleme hat. Wir brauchen ein Referenzfahrzeug, um potenziellen Kunden zu zeigen, in diesen Zustand können wir dann Defender versetzen und ihn irgendwie auch retten. Ja. Und da bin ich dann durch Zufall drangekommen. Das Auto stand die letzten 2 Jahre eigentlich nur in einem Showroom. Von Land Rover Chekhov gepflegt, auch so, dass die Intervalle nie gerissen wurden. Also der war eher immer 10.000 Kilometer zu früh schon wieder beim nächsten Service als zu spät. Da dachte ich mir, komm, von Land Rover Chekhov gepflegt, komplett konserviert, der hat seit 2 Jahren keinen Regen mehr gesehen, der stand mal hier und da auf Messen rum und die Firma hat gesagt, es hat sich jetzt rumgesprochen, dass wir das können, wir brauchen dieses Auto nicht mehr. Okay. Und da dachte ich so ein bisschen, boah, eigentlich ist er das. Und wenn ich ganz ehrlich bin, der war jetzt nicht teurer als andere, die ich mir angeguckt hatte, die kommt komplett vergammelt. Also für jemand, der normale Autos im Kopf hat, komplett vergammelt. Für Defender-Leute, och ja, geht doch. Ja. Aber die waren in einem Zustand, wo ich dachte, auch als so ein bisschen visueller Mensch, wenn ich weiß, dass mein Auto von unten komplett braun verrostet ist und ich das am Einstieg schon sehe, da habe ich keinen Bock drauf. Das geht ja, nicht. Klar, ja. Und der stand wirklich wie geleckt da. Und da habe ich eigentlich so einen Fehler gemacht, wo ich dachte, komm, du hast ein bisschen Ahnung von Autos, so dumm kann niemand sein, aber doch so dumm war ich. Ich habe ihn gekauft, ohne ihn zu fahren. Ich habe ihn nur starten lassen, der lief sofort und rund. Ich dachte, komm, er Chekhov gepflegt, was soll an einem Motor groß passieren, kannst du immer reparieren, aber dass die Substanz gut ist, das war mir wichtig. Das Thema Substanz war sowieso, auch meine Werkstatt da ums Eck, die hat auch gesagt, ich wollte einfach ein dunkelgrünes, weißes Dach, weiße Felgen. Dann sagte der direkt zu mir, ganz ehrlich, du kaufst den, der in einem guten Zustand ist. Die Farbe ist erstmal egal, auch die Ausstattung ist egal. Du kaufst den, der gut ist. Und mit dem habe ich dann alle Besichtigungen, Bilder gemacht, habe durchgesprochen, dieses Baujahr, auf welche Schwachstellen muss ich gucken, ne? Und habe quasi immer die Autos mit ihm auch durchgesprochen und dann quasi da zugeschlagen. Und das lief dann eigentlich ganz gut.
Welche Farbe hat er jetzt?
Schwarz. Okay. Schwarz, komplett schwarz. Und ich wollte natürlich unverbastelt. Also da ist nichts dran gemacht. hat relativ gute Ausstattung, hat keine Zentralverriegelung, keine elektrischen Fensterheber, aber ansonsten Sitzheizung, Klima, Winterpaket, alles Mögliche, die originalen Sägezahnfelgen in Schwarz, hatte schon Spurplatten drauf, also stand wirklich wie geleckt da, natürlich von einem Aufbereiter, ne? Der Lack war wie neu, ist er jetzt nicht mehr. also das Auto war eigentlich zu schön, um ihn im Gelände eigentlich zu nutzen, aber dann dachte ich mir, man, ja, aber deswegen habe ich ihn ja gekauft, ja. Genau, und da habe ich ihn abgeholt und war eigentlich ganz happy und dachte, komm, ich lasse den einmal noch durchchecken bei mir. Und dann kam der mit raus, meine Werkstatt hier ums Eck, und sagte, die Reifen hier kannst du so niemals fahren. Und ich so, wie, warum? Der hatte frisch TÜV? Ja, ja, ich weiß, Händler-TÜV. Ja? Der hat das Auto nie gesehen. Er sagt, diese Reifen ohne Fahrwerkshöherlegung kannst du vergessen, im Gelände stößt der am Rahmen an, das geht so nicht. Und ich gucke dann die Papiere und sehe dann wirklich, diese Reifen waren nicht eingetragen. Es waren 255, 85 R16 drauf und nicht die 235er. Zu großer Durchmesser, Tacho ging nach, ist ja No-Go. So viel wusste ich noch aus meiner Tuning-Zeit. Wenn der Tacho in die andere Richtung ist, nicht so schlimm. Kleinere Räder, der Tacho zeigt mehr an, als es fährt. Ist okay in einem gewissen Rahmen, aber das andere gar nicht. Ich hatte angerufen und sagte, ey, die Reifen, die sollten neu sein, hattet ihr gesagt. Die sind laut Prägestempel 8-9 Jahre alt und die sind nicht eingetragen. Ja? Und dann ging es halt los. Zentralverriegelung wurde mir zugesichert, weil er eben diese Fernbedienung hatte mit dem Verriegler. Ja? Ging der Verkäufer davon aus, ja, hier hat Zentralverriegelung. Und im Showroom war das Ding ja nie abgesperrt. Habe ich gesagt, und übrigens, Zentralverriegelung hat er auch nicht. Die nachzurüsten ist utopisch von den Preisen. Und dann wollte ich halt den Preis drücken. Dann kam relativ schnell der Verkäufer und sagte, wenn du so unzufrieden bist, bring ihn zurück. Und das war leider ein Problem, weil das Auto war bei einem Händler im Ruhrgebiet. Ich habe den erst abgeholt, bis ins Saarland, 400 Kilometer gefahren, hat mich dann eh in das Auto so ein bisschen verliebt, ne, und dachte, ah nee, ich kann den nicht zurückgeben, weil der Zustand ist eigentlich genial, komm, dann kaufe ich eben neue Reifen. Dabei hat man dann gemerkt, dass die Bremsanlage einseitig gezogen hat, weil ja wahrscheinlich diese verchromten Bremszylinder so weit nach hinten gedrückt wurden, dass die aufsplittern und die Bremsleitung verstopft war. Jetzt sind neue Edelstahlkolben drin, alles so Dinge, wo du dann auch lernst und denkst, okay, das sind so konstruktionstechnische Fehler, die hat kein Auto mehr. Aber bei Land Rover, nee, lass so machen, ja. Ist zwar scheiße, aber machen wir immer noch. Und da war dann klar, okay, es muss noch ein bisschen was optimiert werden an dem Auto. Und dann dachte ich auch, okay, ich will auch wissen, was das Auto kann. Mir war relativ klar, dass das Auto mehr kann, als ich mich vermutlich im Gelände traue. Also bin ich zu einem Geländefahrtechniktraining gegangen, um dort mal wirklich in Theorie und Praxis auch die ganzen Hilfen, ne, welche Sperre nutzt man wann und überhaupt, ne, das alles, wie kann man das Gelände einschätzen, was kann ich dem Auto zumuten, Kippwinkel und solche Dinge, ja, da war ich schon ziemlich geflasht, was da geht, ja. Und dachte, okay, cool, jetzt bin ich wirklich vorbereitet und ich war nach wie vor davon überzeugt, dass meine Grenze früher eintritt als die des Fahrzeugs, immer gut so eine Sicherheitsreserve zu haben. Und bin dann auch gleich mal hier bei mir in Frankreich, Steinburg, Elsass ist so ein Offroad-Park, so ein Allrad-Club, der ist echt, fand ich richtig gut.
Savant oder Saverne oder wie auch immer.
Valet de la Sorne, die haben auch so für ferngesteuerte Autos noch so ein Parcours. Ja, aber klar. Da kannst du wirklich vom Expeditions-LKW bis, keine Ahnung, da fällt alles rum, richtig schöne Strecken. Dort habe ich dann versucht, das Erlernte mehr zu festigen, ja, und auch mal wirklich ausprobieren, das Auto besser kennenzulernen, um dann mich fit zu machen für so die erste wirkliche Prüfung. Rumänien hat mich von Natur als Naturfotografen, Biologe natürlich schon immer gereizt. Arten, ne, allein der Klang ist irgendwie so sagenumwoben, ne, Dracula, und so dachte ich, ah, da müssen wir hin, ne, und dann mit dem Defender, mit dem schwarzen Defender und so einem Anhänger in die Karpaten, besser kann es doch gar nicht sein. War es dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch da, ne, mir so ein Routenbuch geholt, so ein Pisten-Roadbook von Pistenkuh, ne? Die machen das ja für ganz viele Dinger, ja, weil ja, ohne Erfahrung, ne, du weißt nie, ah, komme ich da wieder raus? was erwartet mich denn in ein paar Kilometern? Das fand ich super, super hilfreich und habe da auch schnell gemerkt, schwarze Strecken sind noch zu viel, blaue Strecken sind mega langweilig, rot ist so genau mein Ding. Okay. Natürlich, die ersten Lackkratzer kamen dann auch, als ich ausgestiegen bin und sah, okay, wirklich von vorne Blinker bis hinten Tank ist die komplette Seite verkratzt. Dachte ich, okay, so hatte ich mir meine Altersvorsorge, meine Wertanlage nicht vorgestellt. Aber ganz ehrlich, es macht halt so Spaß und irgendwie gehört es auch dazu. Ja. Und genau, die Tour dort war super. Campingplätze hier und da mal freistehen, schöne Strecken, schöne Pisten gefahren und so, alles cool. Dann kam halt so ein bisschen Wetterumschwung leider. Wir sind dann zurückgefahren irgendwann und dann so auf der Rückfahrt war irgendwann Ende. Plötzlich Motorkontrollleuchte, ein Knall, keine Leistung mehr, Abfahrt runter, direkt meine Werkstatt angerufen. Ja, kann vieles sein, aber könnte auch sehr gut dieser ominöse Ladeluftschlauch sein, der diesen blöden 90-Grad-Knick macht. Da werden die gern mal undicht. Bei dem Alter des Fahrzeugs, bei der Laufleistung kann das gut sein. Ja, war es leider dann doch nicht. War dann eine Odyssee von österreichischem, der ÖAMTC bis freie Werkstatt hin und her, bis dann irgendwann klar war, okay, der Turbolader ist in alle Bestandteile zerbröselt und das komplette Schaufelrad wurde vom Motor wohl veratmet.
Ja.
Das war dann nicht so schön. Hab geguckt, wie ich den Hänger mit Hund und Frau irgendwie wieder nach Deutschland bekomme. Der Defender blieb dann in Österreich stehen, bei einer Werkstatt, die auch auf Defender spezialisiert ist. War noch so ein bisschen Glück, dass das nicht so weit weg war. Aber bis die Teile da waren, teilweise aus England, ne, wir haben dann gerade noch ein paar Sachen modifiziert, wie größere Ladeluftkühler. Weil natürlich hätte ich nicht gemacht, wenn nichts passiert wäre. Ladeluftkühler ist nicht gerade so günstig und nur aus Vorsorge. Aber er hat mir dann schon versichert, dass das absolut Sinn macht, gerade bei einem thermisch hochbelastenden TD4. Da dachte ich, ja komm, ja, dann machen wir das. Im Nachhinein war vielleicht nicht alles so fachmännisch, was er gemacht hat. Sieht zumindest meine Werkstatt auch so. Turbolader nicht angelernt im Steuergerät. Lexrohr zum Dieselpartikelfilter eigentlich verbogen, ne? Nicht fachmännisch ausgebaut, hat ein paar Schrauben vergessen. So ein paar Sachen, wo ich dachte, war nicht so schön. Und natürlich blieb das Damoklesschwert, dass ja Metallspäne durch den Motor gewandert sind und niemand weiß, wo die sind. Wir haben dann gleich 2-3 Ölwechsel hintereinander gemacht, um irgendwie das noch irgendwas zu retten. Aber der lief dann eigentlich ganz gut, so 2000 Kilometer. Seitdem kommen immer mehr Probleme, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Und ich diese Hochdruckpumpe, jetzt seit gestern fängt er extrem an zu stottern. Ich hoffe, es ist nur irgendwie ein MAP-Sensor oder was auch immer. Vielleicht sind es auch die Injektoren, die langsam fällig werden. Aber ich habe halt auch schnell gelernt, das hat mir Gott sei Dank meine Werkstatt hier vor Ort auch ganz am Anfang gesagt, wenn du einen Defender willst, A, den musst du wollen. Und du hast zwei Optionen. Entweder du lernst ein bisschen selbst schrauben oder du lässt sehr viel Geld bei mir. So ehrlich war er von Anfang an. Und ich habe gesagt, okay, ich habe früher ein bisschen geschraubt. Ich habe auch Bock, wieder so ein bisschen ins Schrauben reinzukommen, weil in meinem eigenen Job der Fotografie, klar, da entstehen Bilder, aber es ist ja überhaupt nichts Handwerkliches mehr. Und dieser handwerkliche Ausgleich, das Schrauben am Auto, ist mit dem Defender für mich auch so ein Hobby irgendwie, ne? Und ich muss ihn nicht im Alltag fahren, da habe ich immer noch meinen Toyota. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Schrauben lernen. Ich hoffe, dass ich an einer kompletten Motorrevision jetzt noch vorbeikomme. Aber ich habe halt auch gesagt, ich will mit dem Auto ja weiterhin auch größere Touren drehen, ne? Rumänien war jetzt mal so der Start, um mal so reinzukommen und diese Art des Overlandings und Offroading. Und ich muss mich auf das Auto verlassen können. Vor allem, wenn Kunden mitfahren. Ja, das geht nicht. Also nichts aufschieben, nicht wir gucken mal und halten das mal im Auge. Wenn ich nur im Landkreis rumfahre, okay. Ja, aber wenn der mir in den hintersten Karpaten verreckt, dann das geht nicht. Ja. Und vielleicht habe ich da so ein bisschen Pech mit dem Motor, weil ich kenne auch Leute, die TD4 fahren, die sagen bei mir, ich habe 180.000 Kilometer, da war noch nichts dran, außer einmal Geberzylinder im Getriebe von der Kupplung war mal hinüber, auch super blöder Schaden unterwegs. Aber ansonsten läuft der. Ja. Und ich habe jetzt so ein bisschen, von einem Problem komme ich so ins nächste. Ich hoffe, dass das bald mal nochmal erledigt ist. Ne?
Aber die Szene kennt diese Problemstellung ja, also es ist ja nichts wirklich Neues.
Natürlich,
dann
ich glaube, da muss schon der eine oder andere lachen.
2,4 Liter, du hast glaube ich 2,2, ne?
Genau, ich habe den 2,4.
Ja, dann gibt's deshalb gab es ja wohl irgendwann den 2,4, der hat vielleicht ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen drüber, ich habe keine Ahnung. Ja, man hört da viel von, immer mal wieder von, das muss ich jetzt eher sagen. Ich habe ja zum Glück den TD5, aber ich sag dir wirklich, das Geräusch, die Geräuschkulisse ist wirklich ein riesiger Unterschied. Als ich zum ersten Mal im TD4 gesagt habe, ich so, mach den Motor an. Ist ja, das kann nicht sein, ne? Das kann echt nicht sein. Es ist so. Also, und deshalb, wir haben das ja auch alle verstanden, dass warum du jetzt auch dazu gekommen bist, dieses Modell dann auch zu wählen, eben nicht den TD5 oder noch älter den TDI oder sonst was.
Wir müssen man muss sagen, er ist auch ein bisschen ja irgendwie für mich beruflich ein Showfahrzeug. Ja? Also ich nutze ihn auch gerne auf Messeständen oder so. Ne?
Ja, klar.
Weil natürlich ist ein Defender irgendwie positiv besetzt, der ist immer ein Blickfang. Und natürlich, ich habe jetzt viel mehr Geld in dem Auto versenkt, als ich vorhatte. Aber es hat bisher, das hat auch mein Corsa hat es vielleicht in der letzten Ausbaustufe geschafft, aber der Defender ist für mich immer noch ein Auto, wenn ich aus dem Haus gehe, laufe an dem vorbei, ich drehe mich immer noch mal um. Wenn ich irgendwo parke, mache den zu, ich laufe weg, ich gucke immer noch mal die Schulter, habe ein Grinsen im Gesicht, denke, geil. Geil.
Und das muss einem etwas wert sein.
Ist ja genau, logisch. Jeder, der sagt, ey, du hast jetzt schon wieder Werkstatt, da steht schon wieder Wasser im Fußraum, würdest du dir das Auto nochmal kaufen? Und ich sage, jederzeit. Vielleicht nicht diesen, aber einen Defender jederzeit. Weil wirklich, ich habe ein Grinsen, wenn ich das Auto fahre, wenn ich es nur sehe. Ich muss mich manchmal kneifen, um wirklich zu glauben, dass ich jetzt echt einen Defender habe. Ich feiere dieses Auto unglaublich. Und ich glaube, wenn das nicht bei dir ausgelöst wird, dann ist der Defender nicht dein Auto. Weil dann machen dich diese Mängel wahnsinnig und dann wirst du den schnell wieder abgeben und dann sagen, komm, da hole ich mir doch eine neue G-Klasse oder sowas, wenn es das Budget zulässt. Aber ich liebe diese Karre.
Auch ein wunderschönes Schlusswort, weil wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, Daniel. Ne? War sehr spannend, also gerade auch der Ausflug in deine Berufswelt und in die Labore und in sonst was, fand ich richtig spannend. Und dass wir dann jetzt auch nochmal deine echte Leidenschaft fürs Auto am Schluss kennenlernen durften. Klasse, super. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute, bleib gesund und zuversichtlich. Ja, und das wird schon mit dem Auto. Ne? Also irgendwann ist ja alles dann mal revidiert und dann läuft der, bis du wirklich Rentner bist und deine Erben müssen die dann halt leider verkaufen, weil sie das Geld brauchen, aber du nicht mehr.
Genau, irgendwann ist man so tief im Auto drin, dass du sagst, okay, was soll denn noch kaputt gehen? Es ist fast alles gewechselt. So rede ich mir das auch schön. Ja, Rainer, dir auch vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Hat mir super Spaß gemacht, so ein bisschen aus dem Nähkästchen und darüber hinaus zu plaudern. Ja, auch über Bereiche, die vielleicht so ein bisschen für diesen Podcast noch fremd sind.
Ja, genau. Ja.
Aber irgendwie war mir auch wichtig, dass man so mich komplett versteht irgendwie. Ne? Warum ich da gelandet bin, wo ich jetzt eben bin. Ich habe Spaß dran. Ich hoffe, ihr alle da draußen auch schraubt und wartet eure Defender. Ein geileres Auto kann es eigentlich nicht geben.
In diesem Sinne, mach's gut. Schönen Abend dir und bis dann mal.
Danke, Rainer. Dir auch. Bis dann. Ciao.
So, ihr Abenteurer, Naturfans und Defender-Verrückten da draußen. Das war's mal wieder für heute. Was für eine Begeisterung, oder? Was für ein Gespräch. Ich muss ehrlich sagen, die Geschichte, wie Daniel mit seiner eigenen Krustenechse live beim Ärztefortbildungsvortrag aufgetaucht ist und das Tier buchstäblich als das Medikament in Rohform präsentiert hat, ist mit Abstand eine der verrücktesten Anekdoten, die ich in diesem Podcast je gehört habe. Das versteht ihr noch besser, wenn ihr mal bei Wikipedia nach der Gila-Krustenechse googelt. Das giftige Ding wird etwa 50 cm lang, ist richtig fett und kräftig gebaut und auffällig schwarz und gelb-orange gezeichnet. Also Respekt, Daniel. Ja. Was mich zudem beeindruckt, ist diese Gradlinigkeit in vermeintlichem Chaos seines Lebenslaufs. Biologie, Pharma, Fotografie, Vorträge, Festival, das klingt nach Umwegen. Aber wenn man genau hinhört, zieht sich da ein roter Faden durch. Immer die Leidenschaft fürs Visuelle, fürs Erklären, fürs Entdecken. Und natürlich die Leidenschaft für Fahrzeuge, die mehr Charakter haben als Vernunft. Das verbindet uns ja bekanntlich alle hier, oder? Wer Daniel und seine Arbeit kennenlernen möchte, findet ihn unter danielspohn.de. Dort gelangt ihr auch zu seinen Fotoreisen und Workshops unter naturimfokus.com. Das Foto- und Fotofestival im Saarland ist inzwischen im vierten Jahr. Schaut da gerne mal rein. Ich habe wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Ja, und jetzt möchte ich mich bei euch allen hier bedanken, die gerne und regelmäßig am Laberfeuer zuhören und meine Beiträge und Stories in Social Media kommentieren und teilen. Denn das ist nun mal auch mein Applaus. Und den brauche ich, um weiterzumachen und weitere interessante Gäste für euch ans Mikro zu holen. Abonniert den Podcast auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter und lasst mir dort auch ein paar Sterne da. Wer mehr über mich erfahren möchte, findet mich bei Insta, bei Facebook, bei LinkedIn. Meine Homepage für weitere Infos findet ihr unter www.lendiundleute.com und schreibt mir doch gerne an hallo@lendiundleute.com, wenn ihr auch mal bei mir zu Gast sein wollt. Jetzt wünsche ich euch allen allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Luft unterm Differential und denkt daran, manchmal muss der Turbolader irgendwo in Österreich sterben, damit man wirklich weiß, dass man einen Defender will. Vielen Dank, dass ihr wieder mit mir am Laberfeuer gesessen habt und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen hier wieder hören. und natürlich allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.